Hallo und herzlich willkommen zum Trecker Talk Podcast des New Ideas Think Tank, einem auf die Landtechnik, ja generell die Off-Highway-Branche spezialisierten Beratungsunternehmen. Dieser Podcast ist für alle Landtechnik-Professionals und Begeisterte, die wissen wollen, wie die Branche tickt. Hier erfahren Sie einzigartige Hintergrundinformationen aus erster Hand von den entscheidenden Köpfen der nationalen und internationalen Landtechnikhersteller und Händler. Dadurch bekommen Sie mehr Sicherheit in Ihren Entscheidungen, die Sie auf die Überholspur in eine erfolgreiche Zukunft bringt. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Für die Aufnahme dieses Podcasts sind mein Geschäftsführerkollege, der Ilja Führer, und ich für eine wunderbare, also ich sage ich jetzt im Vorfeld schon, also die Vorschusslorbeeren, also denke ich mal, Personality-Story, in die wunderschöne Stadt Erfurt gereist. Thema ist, da kommt es jetzt schon, Tradition, Transformation und ein neuer Anfang von Ricarda Schlipper. Die Geschichte hinter der Schlipper für Landmaschinen und S&L Connect. Ricarda, herzliches Grüß Gott hier in Erfurt.
Grüß euch, freue mich.
Ricarda. Ja. Ricarda, wer ist Ricarda Schlipper? Die Frau hinter der Unternehmerin. Kannst du uns mal ein bisschen was, überhaupt bevor wir über Landtechnik und über deinen ganzen Werdegang und alles reden, mal einfach, was zeichnet dich eigentlich als Mensch aus?
Ich würde mich grundsätzlich erstmal immer als sehr positiv bezeichnen. Also ich glaube, ich sehe immer die Möglichkeiten, obwohl ich auch jemand bin, der sehr gerne Probleme löst und auch wirklich Probleme auf den Tisch legt. Trotzdem immer positiv, weil ich immer denke, man kriegt alles hin, vor allen Dingen gemeinsam. Und das ist auch, denke ich, das Zweite, was mich absolut auszeichnet. Ich bin immer mein ganzes Leben lang ein Teamplayer gewesen. Ich bin fest davon überzeugt, dass man viele Dinge im Team einfach viel, viel besser hinkriegt als alleine. Und es macht einfach Spaß auch, gemeinsam Dinge zu erledigen. Und was ich auch mache, ist, dass ich bin so ein bisschen so ein Kümmerer, so würde ich mich bezeichnen. Also ich bin absolut daran interessiert, Leute voranzutreiben und Leute zum Wachsen zu bringen, über sich hinauszuwachsen. Das sowohl privat als auch eben im beruflichen
Als Bereich. Unternehmerin.
Als Unternehmerin,
genau. Ja, du bist eine Macherin. So habe ich dich mal kennengelernt auf den landtechnischen Unternehmertagen, als du damals mit deiner Cousine euer Unternehmen vorgestellt hast.
Das war ja spannend.
Ja,
das war
genau. Der die Unternehmensnachfolge.
Genau. Ja, und da kommen wir eigentlich schon auf den Punkt. Du kommst aus einer Landtechnikfamilie oder Landtechnik-Handelsfamilie.
Ja.
War das eigentlich schon immer bis für dich klar, du gehst in die Landtechnik, oder wie bist du reingerutscht?
Also für mich war eigentlich mit 11 Jahren klar, dass ich mal auf dem Stuhl meines Großvaters sitzen will. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, diese ersten 6 Jahre. Mein Patenonkel hat einen Bauernhof besessen, da haben wir die ersten 6 Jahre gewohnt. Dann sind wir über die Firma gezogen. In Ampen, in Soest. Genau, also mein Großvater hat den Laden ja 1959 gegründet. Und für mich ist es so, komme ich in eine Werkstatt und ich rieche Schmierstoffe und Öle und Fette, dann bin ich zu Hause.
Geht das
wirklich, absolut.
Ja, das sind eben in deinem Kopf sind die geprägt, oder? Die,
absolut.
Also wie bei uns bestimmte so Kindheitsgerüche, die sind immer begleitend.
Absolut, ja, ganz genau. Und weil ich musste ja auch jeden Tag wir haben also wie gesagt über der Firma gewohnt. Und ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meinem Großvater. Der hat mich auch jeden Morgen zur Schule gefahren und so. Und mit 11 habe ich dann zu ihm gesagt, dass ich irgendwann seinen Laden übernehme. Und er war absolut einverstanden damit. Ihr wisst ja auch, Väter haben ja meistens keine Zeit. Ne? Das ist ja immer so. Mein Vater hat sehr viel gearbeitet und mein Opa hat halt sehr viel Zeit mit mir verbracht. Und das war für mich klar. Und nach der Schule habe ich dann erstmal Sport studiert, weil Sport war das Einzige, was ich in der Schule gut konnte. Ich bin also notentechnisch immer ein Durchschnitt gewesen. Ich habe ein 3-3er-Abi gemacht, ich habe ein 3-3er-Diplom gemacht nachher. Und dann habe ich erstmal Sport studiert und das hat aber irgendwie nicht. Und mein Vater kam dann irgendwann zu mir und hat so einen Ausschnitt aus der Welt am Sonntag über eine private Fachhochschule in Dortmund, die ISM. Da konnte man internationale BWL studieren und er hat mich gefragt, wäre das nicht was für dich, hättest du da nicht Bock drauf? Und,
du hast praktisch vom Sport geswitcht, du?
Genau.
Okay.
Aber ich habe halt immer gedacht, Mathe war nie meins in der Schule. Und deswegen habe ich immer gedacht, BWL kommt gar nicht in Frage. aber das Schöne eben an dieser Schule war, es waren Klassenverbände. Also wir hatten 30 Studenten. Unsere Dozenten kamen alle aus der Praxis. Und vor allen Dingen konnten wir auch Auslandserfahrungen machen. Also ich habe 2 Auslandssemester gemacht, 1 in London, 1 in Oahu auf Hawaii. Ich habe ein Auslandspraktikum gemacht bei John Deere in Dallas und ein Projektpraktikum
bei
John Deere.
Ja, ich war damals schon, weil das ist ja schon mal ein Stichwort. Du bist ja von Anfang an, also euer Stammhaus daheim in Soest war auch schon ein John Deere.
Ja, genau.
Vertriebspartner, weil das genau. noch gar nicht zu Wort gekommen ist.
Doch, doch.
Also ihr seid praktisch von Anfang, aber viele haben mal irgendwo vielleicht auch die Marke gewechselt, aber ihr wart von seit 59.
Richtig,
mit Lanz. Tatsächlich John Deere oder Lanz.
Mit Lanz angefangen und dann immer John Deere gewesen, genau. Ja. Mhm. Also in meinen Adern fließt auf jeden Fall grün-gelbes Blut, das ist so. Man wird einfach groß damit und ich glaube mit 16 hat mein Vater mich das erste Mal, damals hieß das ja noch nicht Geschäftsführertagung, sondern Produktneuheiten, Vorstellung, bin ich dann mit ihm nach Bruchsal gefahren und so und ich durfte dann immer schon mit und ja, ich bin da einfach mit groß geworden. Für mich war das einfach absolut klar, dass ich das irgendwann mal machen will. Ich hatte zwar noch keine klare Vorstellung, was das genau heißt, aber der Wunsch war immer da tatsächlich.
Unternehmerin zu sein, das ist stark. Ja, so zieht Landtechnik einen an. Ne? Das ist halt eine besondere Magie. Ja, das ist stark. Vielleicht noch ein bisschen was zu dir. Sag mal, du bist verheiratet, du hast 2 Kinder.
Ja.
Wie alt bist du? Vielleicht erzählst du unseren Zuhörern. Als Unternehmerin ist es schon wichtig, ein bisschen den Bogen etwas weiter aufzuspannen, auch ein bisschen deine Expertise mitzunehmen.
Ja, absolut. Völlig in Ordnung. Ich habe da auch kein Problem mit, weil am Alter kann man halt nun mal auch gar nichts ändern. Ich bin dieses Jahr 50 geworden. Das ist schon eine Zahl, die komisch ist, aber auf der anderen Seite, naja, was soll's. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin seit 19 Jahren verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Emily ist 19, wird 20 dieses Jahr und Bennett ist 16. Und
2,5 Jahrzehnte Führungserfahrung.
Ja, lass uns mal gerade nochmal schnell bei der Familie.
Ja.
Wie wichtig ist wir kennen uns ja auch, immerhin ja auch schon jetzt.
Ja, wir kennen uns auch schon sehr.
ein paar Jahrzehnte. Ja. Ich kann das. Weil der Mann ist ja nicht aus der Branche. Das
Nein.
ist ja eigentlich schon auch schon wieder was Besonderes.
Ja.
Aber wie wichtig ist für dich insgesamt das ganze Thema Familie? Dass eine Frau mit Kindern ein Unternehmen, ein Landtechnikunternehmen, ein Handelsunternehmen geführt hat, das ist ja auch nicht so. Ja, das ist schon eigentlich, ich glaube, es gibt nicht so ganz viele.
Nein, also Familie ist natürlich immer mein absolutes mein Rückzugsort, mein Rückgrat gewesen. Ja? Ich habe wirklich den weltbesten Ehemann, das muss man tatsächlich sagen, weil er auch mir immer den Halt gegeben hat, ich kümmere mich um alles, Familie, Haushalt, du machst deinen Job. Weil er einfach wusste, dass mein Job nicht nur einfach ein Job ist, sondern meine Berufung ist und wie wichtig mir das ist. Das heißt natürlich nicht, dass mir meine Familie nicht wichtig ist, aber es war immer klar, der Job steht an erster Stelle, weil man natürlich als Geschäftsführer und Unternehmer eine andere Verantwortung hat für die Mitarbeiter, die da sind, als wenn man angestellt ist. Trotzdem habe ich es immer hingekriegt, mit Norm gemeinsam den Spannungsbogen zwischen Job und aber auch Quality Time mit den Kindern. Aber ihr müsst euch überlegen, ich bin die ersten Male zum Elternabend gegangen bei Emily und dann sagte der Lehrer, und kann noch irgendjemand die Unterlagen für den Norm Schlieper mitnehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, das könnte ich eventuell machen. Die wussten gar nicht, wer ich bin. Ich musste einen Personalausweis mitbringen, um meine Kinder abzuholen, weil mich gar keiner kannte. Alle kannten nur Norm. Und Norm ist ja Physiotherapeut und hat dann auch von Anfang an gearbeitet. Also ich glaube 3 Monate, als wir umgezogen sind damals nach Richtung Berlin, hat er sich 3 Monate Auszeit genommen. Da kommen wir
noch dazu, weil ihr seid ja tatsächlich, genau. Das ist ja auch nochmal so ein Riesenpunkt, weil ihr seid in die 90, also ziemlich gleich nach der Grenzöffnung. Anfang 90, oder war das,
dein Vater war natürlich
mit deinem
noch,
Onkel zusammen?
Das waren natürlich Heinz-Gerd und Günther, genau. Wir sind erst 2013 tatsächlich rübergezogen.
Also viel später dann.
Ja, viel später, genau. Also weil wir haben ja bis 2004, 2005 hatten wir ja auch noch unseren Betrieb in Soest.
Ja.
Und da haben wir dann 2004, 2005 haben wir sowohl den Landmaschinenvertrag und auch den Rasen- und Grundstückspflegevertrag eben an andere John Deere-Händler verkauft und haben uns dann komplett auf den Osten konzentriert, ne, auf Brandenburg. Und ich habe auch erst in Soest im Unternehmen gearbeitet und bin dann 2005 schwanger geworden Und da haben wir gerade alles verkauft. Also zeitlich habe ich auch meine Karriere mit den Kindern sehr gut getaktet, muss ich sagen. Und dann habe ich eben Emily und Bennett auch in Soest zur Welt gebracht, alle beide. Und dann stand irgendwann der Punkt an, dass die Frage im Raum stand, übernehme ich jetzt den Laden? Da muss ich in den Osten gehen. Da müssen wir hier wirklich mit über 30. Und ich sag mal, mit über 30 ist man ja irgendwo auch gefestigt mit Freunden und Hobbys und alles. Aber unsere Kinder waren eben noch so klein, dass man die noch gut verpflanzen konnte. Und Norm hat dann irgendwann einen Abend zu mir gesagt, Schatz, weißt du, wenn du diese Firma nicht übernimmst, dann wirst du nicht glücklich. Und wenn du nicht glücklich wirst, dann werden wir alle nicht glücklich. Und dann dann haben wir halt beschlossen, gen Sonnewalde, beziehungsweise wir sind dann Richtung Berlin, wir wohnen unterhalb von Berlin, sind wir da in eine kleine Gemeinde gezogen, total schön. Und deswegen, aber ohne Norm hätte ich das einfach gar nicht machen können. Der hat mir auch bei jeder Entscheidung, schwere Entscheidung, die ich treffen musste, hat er immer gesagt, du machst das schon richtig und egal was ist, ich stehe voll hinter dir, ich gehe den Weg mit dir. Also das war schon auch sehr, sehr wichtig, so jemanden zu haben, weil wir hatten ja keine restliche Familie mehr. Ne? Viele andere,
kein soziales Umfeld. Wir hatten,
meine Mutter war nicht mehr da, die sonst auf unsere Kinder aufgepasst hat und so. Da war das schon für mich ganz wichtig.
Ricarda, zeige mal gerade für die, du hast jetzt zwar schon immer wieder mal den Onkel angesprochen, dieses und jenes, aber zeige noch mal schnell für die Zuhörer die Geschichte oder den Werdegang von Schlipper für Landmaschinen. Bist du da eben, wo du dann letztlich in die Verantwortung, was hast du gesagt, 2013 in die Verantwortung?
Ja, genau.
Gegangen bist? Das mal schnell noch mal.
Genau.
Insgesamt
oder jetzt auf meine Person bezogen?
Wie der Onkel da ins Spiel kommt.
Genau.
Alles, also dass die Leute es ja verstehen, warum dann auch deine Cousine.
Richtig.
Da auch eben noch dabei ist. Also das muss man mal schnell für die, weil das hat ja nicht jeder Schlipper vor Lampen vor Augen und war auch damals auf den LTU.
Ja, das stimmt. Also gut, wir haben, wie gesagt, 1959 hat mein Großvater gegründet und ich glaube, mein Vater und mein Onkel sind dann 1975 eingestiegen. Damals hatte John Deere ja auch noch an jeder Ecke einen A-Händler. Die haben dann ihre eigene Firma gegründet, haben dann irgendwann übernommen. Also mein Vater und mein Onkel haben dann das Geschäft von Schlieper und Feld, hießen wir in Soest, haben die damals dann übernommen.
Vom Opa.
Und die sind dann direkt mit Mauerfall auch rüber und haben in Herzberg was gemietet, da angefangen. Und 1997 haben wir dann in Sonnewalde den Standort eröffnet. Und Julia und ich kommen ins Spiel.
Also Julia ist praktisch die Tochter.
Julia ist die Tochter von Günther und ich bin die Tochter von Heinz Gerd.
Genau.
Und und unsere Väter sind halt viele, viele Jahre, Jahrzehnte gependelt. Tatsächlich, weil wir waren schon so alt, dass man uns nicht mehr jetzt nach Sonnewalde verfrachten konnte und auch unsere Mütter nicht. Und wie gesagt, ich habe ja immer schon in der Firma auch gearbeitet und Julia und ich sind natürlich auch fast 10 Jahre Altersunterschied. Genau, ne? Deswegen spielt das auch eine Rolle. Julia hat dann das duale Studium bei John Deere gemacht und wir sind dann beide quasi 2011 in Sonnewalde angefangen zu arbeiten, gemeinsam. Und haben dann schon auch die Unternehmensnachfolge vorbereitet. Was dann quasi das ganze Jahr 2013 ist.
Ihr habt damals ja den Service Award mehrmals euch beteiligt. Und ich glaube, ihr seid auch Service Award-Sieger.
Ja.
Ich glaube, mehrfach gewesen,
mehrfach,
oder?
Ja.
Und das war im Grunde eure Arbeit, oder? Also wie ihr euch ein Stück weit mit dem Unternehmen auch intensiv beschäftigt habt.
Ja, also die ersten beiden Service Awards, das waren tatsächlich noch unsere Väter. Ich glaube, wir sind dann Regionensieger Ost geworden oder so, als wir das gemacht haben. Und aber das war halt auch immer eine schöne Sache, den Laden nochmal komplett umzukrempeln. Aber für Julia und mich war einfach wichtig, dass wir erstmal so als die Junior-Chefinnen im Unternehmen mitarbeiten und uns erstmal einarbeiten. Wir haben uns Themen gesucht, Julia hat Marketing gemacht,
ich habe Vertrieb. Akzeptanz finden, ne?
Genau.
Ganz wichtig.
Genau. Ich hatte natürlich das Glück, ich bin während des Studiums immer schon mit dem LKW, also mit so einem 7,5-Tonner, zwischen Soest und Sonnewalde gependelt. Und habe da, was weiß ich, Mähdrescher Reifen oder Regale oder was alles so hin und her gefahren werden musste, habe ich dann transportiert, sodass ich die Mitarbeiter tatsächlich, die in Sonnewalde arbeiteten, auch alle schon kannte. Und die wussten halt, Ricarda ist auch jemand, die kommt hier mit dem LKW, dreckige Klamotten ist die erste, die anpackt. Und das macht natürlich auch was mit den Mitarbeitern, dass die das Gefühl haben, wenn da jetzt ein Nachfolger kommt, dass da nicht jetzt so ein Töchterchen kommt, was auf den Thron gesetzt wird, die hat studiert und die sagt uns jetzt, wo es lang geht, sondern wirklich so diese Machermentalität, so okay, die packt auch
Anpacker,
die ist sich auch nicht so fein, sich dreckig zu machen. Und ich glaube, das hat mich...
Hat die Respekt.
Genau, das, ich glaube, das war gut. Ja. Genau. Und dann haben wir da 2 Jahre, also wie gesagt von 2011, angefangen zu arbeiten. Jeder hat sich so sein Thema gesucht, ob Vertrieb oder Marketing, Personal, und haben dann versucht, da so ein bisschen unsere Ideen mit reinzubringen. Und für mich war halt auch immer schon relativ wichtig, dass wir Entscheidungen mit unseren Vätern gemeinsam treffen, weil ich gesagt habe, wir müssen das dann irgendwann alles ausbaden.
Ne? Ich kann mich noch gut erinnern, also wo ihr zwei auf der Bühne waren, noch vor 800 Leuten, war ja auch schon, das habt ihr eine ganz schöne Traute gehabt da, bei den Landtennischen Unternehmertagen, wo ich gesagt habe, ihr habt im Grunde, ihr habt den Eltern die Türe gewiesen, oder? Aber ein Auffrauen, unter was der Teufel, unter den 800 Leuten waren wahrscheinlich 750 Männer.
Genau. Ja, ich habe nachher auch ein bisschen Kritik von dem einen oder anderen gekriegt, aber man muss das ja immer mit einem Zwinkern sehen, ne? Weil wir haben mit unseren Vätern abgemacht, dass die Hausverbot kriegen. Das war
genau, das Hausverbot war das.
Und zwar von Januar bis März, weil wir haben im März dann zum Geburtstag meines Großvaters haben wir eine große Übergabeparty gemacht, mit Tag der offenen Tür, 3 Tage Party und Tag der offenen Tür und so. Und dann haben wir gesagt, bis dahin machen wir kalten Entzug und die kriegen Hausverbot. Aber das haben wir natürlich alle 4 beschlossen. Und ich habe von manchen dann die Kritik, ihr könnt doch eure Väter nicht einfach rausschmeißen. Da habe ich gesagt, das haben wir doch gemeinsam beschlossen, weil es eben wichtig war für Julia und mich zu sehen, okay, unsere Väter sind jetzt nicht mehr da.
Ihr könnt nicht wegen jedem fragen, genau.
Ja, unsere Mitarbeiter mussten sehen, okay, die Mädels sind jetzt an der Macht hier.
Die können auch nicht mehr den Eltern fragen,
sondern
die müssen euch fragen, ja.
Und unsere Väter mussten einfach feststellen, okay, wir sitzen jetzt zu Hause, was machen wir jetzt mit unserer Zeit? Das war für uns so dieser kalte Entzug und ich glaube, das war gut, weil uns wurde von Anfang an gesagt, so ein harter, klarer Cut bei der Unternehmensnachfolge ist immer einfach, erinnere dich an die Reise, Jungs.
Genau,
der Papa seit 10 Jahren jedes Jahr die 10 Jahre wieder auf. Ne?
Das ist so. Genau, das aber es ist so, das Unternehmen, ich sag mal, die Übergabe hat ja im Prinzip bei euch stattgefunden, dass du das Unternehmen mit deiner Cousine, ihr habt zu euren Vätern quasi abgekauft.
Also ganz genau.
Es ist ja nicht übergeben worden in Form eines Erbes, sondern du hast gekauft und hast gesagt, ab heute bin ich der Besitzer, genau. Und hast dann gestartet.
Das ist eigentlich eine besondere Form, ja. Das erzähl mal
da
was dazu.
Das nennt sich schon so ein bisschen vorweggenommene Erbfolge. Ja. Und ich weiß noch, wir haben am 11.12.13 haben wir die Notarverträge unterschrieben. Mhm. Ne? Und und das haben wir wirklich ein ganzes Jahr vorbereitet mit Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälten und so. Und aber das haben wir natürlich gemeinsam gemacht. Ne? Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil wenn man mit seinen Vätern verhandelt, ist das natürlich emotional immer ein bisschen aufgeladener.
Ja, weil du ja immer die kleine Tochter bleibst.
Ja, genau.
Das richtig. Ist ja so.
Und ich habe ja eh nichts zu sagen. Aber wir hatten Gott sei Dank wirklich auch einen guten Anwalt, der ab und zu mal einen Finger gehoben hat und gesagt hat, also die Damenschlieper, da würde ich nochmal drüber nachdenken, ob wir das so machen. Aber auf der anderen Seite, man vertraut natürlich auch, dass alles gut läuft, ne? Weil es sind ja schließlich die Väter. Und und so haben wir das dann, wie gesagt, ein ganzes Jahr vorbereitet und dann 11.12.13. haben wir das unterschrieben und haben es natürlich auch von John Deere genehmigen lassen, weil die müssen ja auch einverstanden sein damit, ne?
Die müssen ja den Vertrag, der muss ja fortgeführt
genau.
werden.
Genau.
Weil das
ja
die Basis des Unternehmens ist.
Richtig.
Ich sag mal, eine anschließende Frage. Was macht denn für dich die Marke Schlieper für Landtechnik? Was macht das aus für dich? Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Denn du hast gesagt, viel Tradition von deinem Großvater. Mit 11 war dir klar, du wirst die Unternehmerin, du wirst das machen.
Ja, aber vor allem jetzt in der Retro-Perspektive, weil es gibt es ja nicht mehr.
Richtig,
das gibt es nicht. Das kann man...
Stimmt.
Das ist ja...
Also, für mich war das mein Lebensplan, meine Berufung. Und die Marke Schlieper für Landmaschinen hat eigentlich immer... Also, eigentlich für Landmaschinen ist eigentlich totaler Quatsch, sondern das müsste eigentlich eher für Land... Also für die Menschen, ja, wir haben, ich denke, das Thema Service war bei uns ein riesen Thema, dass wir immer versucht haben, eine Lösung für unsere Kunden zu finden, egal wie. Und vor allen Dingen haben wir das immer im Team gemacht.
Ja, vielleicht kannst du in dem Zusammenhang einen kleinen Exkurs, weil das ist nämlich auch eine ganz Besonderheit. Ich hatte doch in so einem Alter so eine Fortbildung, eine Akademie. Also das ist ja auch so jetzt in der Form, müsste ich auch wenig Unternehmen, also mir fällt gerade gar keins ein.
Ja.
Wie seid ihr da dazu? Ja gut, aber da ist
was anderes.
Aber wie das, ihr habt ja da, weil da irgendwie welche Fortbildungsmaßnahmen und alles ist das. Das ist bei euch, ja, erzähl mal da was
dazu. Genau, also du kennst ja meinen Onkel Günther auch, gut. Und Günther war ja immer jemand, der out of the box gedacht hat. Ne? Der hatte ja immer Ideen, davon, von den 10 Ideen konntest du 9 wegschmeißen, aber eine war dabei, die war immer irgendwie gut und auch umsetzbar. Ich erinnere dich, wir hatten einen Gyrocopter, mit dem wir Ersatzteile rausfliegen wollten.
Ich weiß, ja.
Also das war schon immer, schlieb für Land, für eine Story gut. Ja.
Aber die Landakademie war wirklich eine tolle Sache und ich war auch sehr traurig, als wir die irgendwann aufgeben mussten, weil es gab Fördergelder dafür und dann haben die sich, will ich gar nicht drauf eingehen, das ist alles so finanzamttechnisch, weil wir sowohl Landakademie als auch Schlieper für Landmaschinen, wir haben ja zusammengearbeitet, ist ja logisch, durften wir aber nicht, weil wir waren die gleichen Geschäftsführer, dann durften wir nicht mit Fördergeldern, dann war das Thema, dass das alles nicht koscher war. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das nicht. Aber die Idee dahinter war total toll und ich hätte das auch immer wieder gerne aufgegriffen, weil es ging darum, unsere Kunden bei gewissen Dingen einfach intensiver mitnehmen zu können. Natürlich auch darum, Geld zu verdienen dabei, gar keine Frage. Genau.
Aber du konntest qualifizieren,
genau. Du konntest bei uns alles machen, ob du jetzt, was weiß ich, wir hatten Agrarunternehmen, die wollten eine iPad-Schulung oder Word, Excel, PowerPoint, keine Ahnung. Du konntest Sprachen bei uns machen, du konntest alles machen, weil wir waren ja ganz offen. Aber wir haben natürlich auch ganz viel das Thema Digitalisierung und das ganze Thema Farmside.
Da wart ihr ja sehr früh dabei,
Pionier. Ja, genau. Also wie gesagt, da war mein Onkel, für sowas war mein Onkel immer zu haben, der hatte Bock auf sowas und dann hat er das vorangetrieben und ganz egal, wie andere sich gewehrt haben, er hat gesagt, das ist richtig, das müssen wir machen und das bringt's und er hat auch recht gehabt und deswegen also auch gerade das ganze Thema AMS, da war Günther von Anfang an mit dabei.
Also war das der Treiber? So? Aber obwohl, schon die hat ja Push and Pull war das so ein bisschen, oder?
Richtig, das aber und dadurch kam dann auch eben das Thema der Landakademie und wir haben nachher tatsächlich auch mit dem Arbeitsamt da Maßnahmen gemacht, ne? Dass
ich
wir
war
da Leute,
bei euch im Rahmen von dem Service Award, weil wir ja auch die Betriebe ja besucht haben und alles und da war das ja voll noch im Gange.
Und richtig.
Also da habt ihr ja richtig viele Leute da durchgeschleust. Absolut. Das ist ja auch, glaube ich, auf deiner Straßenseite, wenn ich mich noch richtig erinnere, oder?
Wunderschönes Gebäude.
Da seid ihr auch wie die Jungfrau zum Kind, glaube ich, dazugekommen. Autohaus oder was war das?
Ja, genau, das war ein altes Autohaus.
Neues.
Das war relativ günstig zu haben, genau. Aber der Schulungsraum auch. Also ich sag mal, für das Architektonische bei uns war mein Vater immer zuständig. Der hat als Diplom-Ingenieur gerne, weil wenn man zum Beispiel in so eine Walde bei uns auf das Gebäude guckt, dann sieht das Gebäude aus wie ein Mähdrescher. Ne? Wir haben da so ein Abdach, das ist dann das Mähwerk und dann ist das Gebäude, das sieht aus wie ein Mähdrescher, wenn man es weiß.
Okay, das muss ich mir direkt mal anschauen. Ja?
Und auch natürlich diese Halle, die dann gebaut wurde. 97 haben wir den Standort eröffnet und 99 haben wir die Halle daneben gebaut. Das war eine große Kalthalle, wo wir große Ersatzteile lagern konnten. Und daneben dann eben diese riesen Glasfassade, wo wir die Übergabehalle hatten. Und das war auch eben so der Gedanke.
Ihr wart einer der Ersten, die das überhaupt hatten, dass ihr Maschinen in einer Ausstellungshalle übergeben.
Genau, dass wir sagen konnten, okay, wir haben hier eine Schulung und wir können direkt im warmen, trockenen können wir an die Maschinen gehen oder Maschinenübergaben an Kunden, im Trockenen mit kleinem Buffet, mit was auch immer. Also das war schon toll, weil mein Onkel hat immer gesagt, wir übergeben unsere Maschinen bitte nicht da, wo sie repariert werden in der Werkstatt, weil da sollen unsere Kunden eigentlich am besten nicht hin, weil da stehen natürlich auch Maschinen, die natürlich
das
alle
waren,
nur eine
Inspektion kriegen. Ja, das waren so ein paar so Kriterien, warum ihr den Service Award gewonnen habt. Ja. Weil das waren ja tatsächlich ja Kriterien, auf die wir geschaut haben. Aber ich muss mal auf den Hubschrauber
eingehen. Ja, aber war kein Hubschrauber. Es ist ein Gyrocopter, genau. Das ist der große Unterschied. Der kann nämlich eben nicht, der braucht eine Start- und Landebahn.
Ja, genau. Das war eben so, was macht, weil wir gerade noch mal ein bisschen so Revue passieren lassen, was Schlieper für Landtechnik ausmacht. Das war tatsächlich also die Kombination von, wenn du sagst, Architekt und Innovator von den beiden Brüdern.
Ja.
Ihr habt immer wieder in Deutschland Und wahrscheinlich international mit solchen Themen tatsächlich, weil ihr Trendsetter wart und ihr habt da irgendwelche Dinge aufgemacht. Ich meine, das ist am Schluss, ist das ein, wie du sagst, mal so sang- und klanglos, dann mal wieder vergangen, aber eine Zeit lang da habt ihr die Schlagzeilen in Deutschland, habt ihr da dominiert. Also das kann ich mich, also
ein Innovations-
sag was dazu nochmal.
Ein innovationsgetriebener Führungsstil, ne?
Absolut. Ich denke, da hat die Kombination auch gut gepasst zwischen meinem Vater und meinem Onkel, dass die sich gegenseitig immer mal wieder gepusht und gepult haben. Ja. Und es gab dann immer, das war dann manchmal das Problem, dass die Idee war schnell da und die war schnell umgesetzt, ohne die Konsequenzen. Also der Gyrokopter hat einfach nicht funktioniert, weil wir die Start- und Landebahnen nicht hatten und die Genehmigungen nicht kriegten zu starten und zu landen, weil wir haben ja gedacht, oder Günther hat gedacht, wir haben diese ganzen alten Agrarflieger.
Das ging
dann einfach nicht. Wir konnten da nicht starten und landen. Die einzigen Möglichkeiten wären gewesen Notfall etc. Da hätten wir immer was erzählen und lügen müssen. Aber die Idee, wirklich, wir haben ja 7 Piloten ausgebildet, oder 9, glaube ich. Wir haben wirklich Servicetechniker, Ersatzteilleute,
die dann wirklich zum Kunden fliegen hätten können.
Ja. Ja, das war schon ziemlich cool. Also da muss ich sagen, da waren Julia und ich natürlich jetzt nicht ganz so innovativ unterwegs. Wir haben dann andere Dinge gemacht, aber diese Dinge, da war mein Onkel eigentlich
begeistert. Ja, aber was das lass mir mal meinen Zucker beißen, sonst mir die Zeit ist rennt so und es ist so toll mit dir zu reden. Du bist ja als Frau oder ihr beide seid als Frau, nochmal, vielleicht gehen wir, damit wir wieder zurückkommen. Mhm. Ines, wirklich auch eine männerdominierte Branche.
Absolut.
Ich habe gerade erzählt, auf der ETU, da sitzen da 800 Leute und 750 sind Männer. Mhm. Unsere Branche ist halt nach wie vor männerdominiert. Erzähl mal dann, was hat das mit dir gemacht? Wie bist du? Du bist ja erfolgreich. Unternehmerin in der Branche geworden. Also das ist ein Vertum, überhaupt kein Vertum.
Also
das können wir sagen.
Dieter, sehr erfolgreich. Ja, ja. Als ich Ricarda und Julia kennenlernte, ich habe den Kontakt gesucht auf den LTU-Tagen. Wir sind ja in meiner Zeit, da war ich für Challenger in Deutschland verantwortlich und wir haben in Sachsen massive Absatzprobleme gehabt. Das lief sehr mäßig. Und in diesem Schliepergebiet, da haben wir überhaupt keinen. Wirklich, das war schwierig, den Fuß auf den Boden zu haben. Denn haben wir uns unterhalten und ich habe das doch, die Marktanteile, Schliep hatte Marktanteile, die waren seinerzeit größer 40%.
42,5.
Das war so gigantisch. Und ihr wart auch mit
euer...
Aber über 30% war immer bei uns, musste sein. Also die 42,5 war wirklich auch, das hatte auch noch ein paar andere Gründe, aber... Die über 30% Marktanteil war für uns eigentlich Pflicht.
Und ihr wart führend, was die Spurführungssysteme anging. Also in der Zeit, da war das quasi, Schlieper hatte das, wo wir, heute reden wir darüber, dass jede Firma einen AMS-Spezialisten haben muss, dass du diese digitalen Services anbietet. Das habt ihr vor über 10 Jahren, war das
quasi schon
Standard. 20 Jahre war es schon Standard.
20 Jahre schon. Wir hatten relativ zügig 2, 3.
Aber geh nochmal bei...
Auf die Männerdomäne?
Naja.
Also ich bin ja damit groß geworden und ich war ja auch immer viel, sage ich mal, in der Firma unterwegs und habe immer schon den Kontakt gehabt. Also ich kann gut damit umgehen, auch die Frauenwitze und alles, kann ich gut mitarbeiten. Jetzt in
Würdest du das für die Julia auch sagen?
Ja, definitiv, ja, ja. Okay. Die ist so aus dem gleichen Holz, also die kann da auch mit umgehen, das ist gar kein Problem. Aber es ist dann schon so, wenn man jetzt plötzlich an der Position sitzt, wo man es zu sagen hat und man trägt die Verantwortung und man kriegt die Fragen. Ich habe mich am Anfang so dumm gefühlt und das einfach nur aus dem Grund, weil viele Männer in meiner Position als Geschäftsführer oft über operatives Tagesgeschäft reden. Ja, wie viel Trecker haben wir verkauft und Motorprobleme beim, was weiß ich, für einen Trecker, und ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Technik. Null. Ja, und dann ging es immer um Sachen, wie viel Milliliter Regen waren denn letzte Nacht und keine Ahnung. Also ich habe immer meine Leute dafür gehabt. Und ich musste da wirklich lernen,
das haben wir eigentlich auch noch nicht thematisiert. Ihr habt, glaube ich, ihr habt 3 Niederlassungen.
Wir hatten 3 Standorte. Immer knapp unter 70.
Unter 70.
Ja, ja. Wir haben also irgendwann mal ein bisschen Tabula Rasa gemacht. Wir waren irgendwann mal über 75 Leute und dann sind wir wieder auf 65 runter. Ja. Genau.
Okay. Würdest du, wenn du dir gerade das Thema Führung angesprochen hast, würdest du sagen, du hast einen anderen Führungsstil?
Definitiv.
Also, wie hast du deine Leute damit? hinter dich gebracht?
Das hat ein bisschen gedauert, aber ja, das hat auch wirklich Spaß gemacht im Rückblick. Ich habe schon 2013, haben Julia und ich angefangen, mit dem Coach zu arbeiten. Und die erste Frage, die ich unserem Coach 2013 gestellt habe, Grüße gehen raus an Anne Frei, das war: Anne, was macht so ein Geschäftsführer eigentlich den ganzen Tag? Ja? Dann hat sie gesagt, das ist die perfekte Frage, damit geht's los. Und dann hat sie mir gezeigt, als Geschäftsführerin arbeitest du nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Und du musst dich nicht mit Motorproblemen in der Werkstatt beschäftigen oder wie man ein Ersatzteil bestellt, sondern du musst dich mit den Leuten beschäftigen, die das machen. Du brauchst die richtigen Leute am richtigen Platz. Und das war halt genau mein Ding. Und das haben mir manche Männer...
Gibt es einen Namen dafür für diesen Führungsstil?
Also ich würde sagen, ich habe immer ein bisschen spaßig gesagt, unsere Väter haben sehr dominant patriarchisch geführt. Ja, also hier geht's lang. Ich habe dominant demokratisch geführt. Das heißt also, jeder durfte seine Meinung sagen und ich habe am Ende trotzdem gesagt, wie wir was machen, weil ich immer gelernt habe, auch in der Tierwelt, jedes Rudel hat ein Alphatier. Es braucht immer ein Alphatier, einen, der die Entscheidung trifft. Und trotzdem kann man im Team Dinge entscheiden, besprechen, erarbeiten. Aber wenn am Ende eben es auf der Kippe stand, wussten immer alle, ich bin dann diejenige, die die letzte Entscheidung trifft. Oder Julia entsprechend. Ne? Ich habe den Leuten gezeigt und ich werde das nie vergessen. Ich war auf einer Verkaufsleitertagung und da hat irgendeiner von den Verkaufsleitern gesagt, willst du den Chef sprechen oder einen, der Ahnung hat? Und das sollte natürlich lustig sein und das ist natürlich auch lustig. Aber ich habe gedacht, und genau so mache ich es. Willst du den Chef sprechen? Das habe ich zu meinem Motto gemacht. Willst du den Chef sprechen oder einen, der Ahnung hat? Ich habe meine Leute gehabt. Mein großes Plus war, dass ich die richtigen Leute für den richtigen Job hatte. Und wenn die Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, aber du bist doch die Chefin, du musst das doch wissen, habe ich gesagt, ich muss das überhaupt nicht wissen. Wenn du das wissen willst, dann hole ich jetzt hier meinen Spezi und der erklärt dir das. Ich bin gar nicht dafür zuständig, irgendwem zu erklären, wie Autotruck funktioniert oder warum er jetzt den Trecker kaufen muss. Dafür habe ich Verkäufer, AMS-Spezialisten, Ersatzteilleute, Leute in der Werkstatt. Ich habe die Leute ausgebildet, dass die ihren Job am allerbesten machen können in der Position. Du mit den richtigen Hilfsmitteln. Ja, genau.
Genau.
Genau. Aber am Anfang habe ich mich halt sehr doof gefühlt dabei.
Besser können wir alle anderen.
Weil ich habe gesagt, dann kann ich alles selber machen. Genau, ja. Ja? Und ich habe meinen Leuten, wenn die dann gesagt haben, ja, aber das geht doch nicht. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber guck mal, ich stehe doch auch nicht in der Werkstatt und repariere den Mähdrescher, oder? Nö. Da habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Ja, kannst du gar nicht. Da habe ich gesagt, ja, guck, genau. Und das kann ich auch nicht. Dafür habe ich ja dich. Und damit habe ich den Leuten gezeigt, okay, ich will, dass ihr selber denkt, dass ihr selber entscheidet, selber Lösungen findet. Ich habe immer gesagt, ihr könnt mit jedem Problem zu mir kommen. Bringt 2, 3 Lösungen mit und wir entscheiden gemeinsam, welchen Weg wir gehen. Und wenn wir feststellen, dass A nicht funktioniert, dann gehen wir B. Und wenn B auch nicht funktioniert, dann probieren wir nochmal C. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Aber es war immer eine gemeinschaftliche, weil ich kann das nicht haben. Ich habe eine Buchhalterin gehabt, die kam mit Zettel und Stift, 1000 Fragen, dieses und jenes und welches Problem. Und habe ich gesagt, wie würdest du es denn lösen? Ja, ich würde das so und so machen. Da habe ich gesagt, na, dann mach's so. Ja, aber das kann ich doch. Na, und irgendwann hatten wir dann so diesen schmalen Grat zwischen, bis hierhin entscheide ich selber und da gehe ich lieber nochmal Ricarda fragen, ob wir das so machen können. Na, das geht natürlich bei 70 Leuten. Nachher bei 200 funktioniert das nicht mehr. Aber das war wirklich ein tolles Miteinander, weil ich wusste immer genau, ich habe den Leuten immer gesagt, lieber einmal mehr entschuldigen, als ständig fragen, entscheide und...
Kostet also Geld, das hat machen einfach. Genau.
Ich wollte mal
konstruktives Miteinander ist der beste Führungsstil.
Aber die Ricarda hat uns gerade mal letzte Woche, weil wir müssen ja mal noch mal irgendwo zu dem ganzen Thema kommen.
Der Wendepunkt.
Zu dem Wendepunkt. Weil ja. Wann war der Moment oder was für dich, dass du gespürt hast, so wie bisher, geht es nicht weiter? Ich meine, was hat so einen Klick bei dir im Kopf gemacht?
Meinst du jetzt den Ausstieg oder
den Weg überhaupt erstmal alles der
Weg in Richtung Weg dahin,
Verkauf, das Thema ja. Das ganze Thema
du sprichst ja mit sehr viel Herzblut von deinem Familienunternehmen, aber trotzdem kam es ja zu der Entscheidung, wahrscheinlich auch
zu eurer Entscheidung,
weil die Julia das mal, beide, ja. John Deere hat ja das große Thema Deal of Tomorrow, die da müssen groß werden. Ich meine, ihr wart sicherlich mit den 3 Standorten und 70 Mitarbeitern auch ein millionenschweres Unternehmen, nicht klein.
Ja, aber trotzdem weit weg von den geforderten 100 Millionen.
Ja.
Vielleicht also, wo war der Emo für die Drittel gemacht davon, schätze ich,
ja? 25 oder? Ja. Ich weiß, immer so im Dreh.
Kann ich erinnern,
25. Genau, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
Das sind ja aber sehr solide Ergebnisse. Wenn du es überlegst, pro Standort 8 Millionen, das ist schon wirklich ein tolles Ergebnis. Aber irgendwann kam es ja zu der Entscheidung, wahrscheinlich auf Druck von John Deere.
Ja, oder war es John Deere oder war es selber?
Nein. Also ich bin 2018 eingeladen worden von John Deere nach Bremen und musste unser Unternehmen vorstellen. Da saß dann auch irgendeine Riege von John Deere aus den USA. Mhm. Händler, Entwickler, natürlich Geschäftsführung hier noch. Deutschland hatten wir ja noch. Und da musste ich dann auf Englisch unser Unternehmen vorstellen, was ich die letzten Jahre gemacht habe, 2014 bis 2018. Und nachher haben dann die beiden Herren aus den USA, die haben gesagt, oh, das Mädel muss wachsen, das muss wachsen, das ist super. Ja? Und da kommen wir nochmal eben kurz, kleinen Exkurs zu der Männerdomäne. Ich habe dann nachher jemanden getroffen, der auch sein Unternehmen vorstellen durfte und hat dann zu mir gesagt, ja, aber bei uns ging es ja dann viel mehr um die Zahlen. Und da habe ich gedacht, ja, was meinst du, worum es bei mir ging? Wie wir unsere Morgenrunde gestalten oder was? Also immer so dieses, ich bin immer als sehr emotional, mit sehr emotionalem Führungsstil bedacht worden, sodass die immer alle dachten, ich bin so eine Mutti und von Zahlen habe ich gar keine Ahnung. Aber es ging natürlich um die Zahlen, weil die Zahlen haben gezeigt, wie erfolgreich mein Mutti-Führungsstil übrigens war. Ne? Weil der hat das ja ausgemacht. So, dann bin ich 2018 eingeladen worden und die haben mich schon vorbereitet, indem sie gesagt haben, bereite dich schon mal darauf vor, dass die Herren aus den USA dich fragen, was brauchst du, um 100 Millionen Euro Umsatz zu machen? Da habe ich gedacht, Alter, ich mache 25 Millionen Umsatz, wie soll ich denn 100 Millionen Euro? Da habe ich gesagt, naja, eigentlich ist das ganz einfach, ich brauche Gebiet, Personal und Geld.
So einfach.
So, ganz einfach.
Genau.
Ne? So, dann haben die gesagt, also Schliepers müssen wachsen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für uns war ja klar und zum ersten Mal in der Geschichte war es ja so, dass John Deere nicht gesagt hat, so du bist der schlecht performende Händler, sagen wir mal, und du bist der gut performende, also du frisst bitte den, sondern die haben ja gesagt, tut euch zusammen und überlegt euch.
Das war plötzlich so eine Strategiewechsel bei denen.
Genau, und überlegt euch mal, wie ihr das machen wollt. So, jetzt kann ich mich natürlich, wenn ich in Brandenburg sitze, nicht mit dem in Bayern zusammensetzen und überlegen, wie wir so, ich muss natürlich rundherum gucken. Und das haben wir dann auch relativ zügig gemacht. Auf der Agritechnica 2019 haben sie das ja dann kommuniziert, dass es diesen 100 Millionen, obwohl sie immer sagen, diese 100 Millionen hätten nie im Raum gestanden, ja, aber es waren nur 100 Millionen. Ja, ist auch egal, wir haben diesen großen Händler, den muss es jetzt geben. Und für Julia und mich war es eigentlich so, dass wir gesagt haben, dieses finanziell, weil wir mussten ja drei Händler kaufen müssen. Und er hat gesagt, dieses finanzielle Risiko, das möchten wir nicht und wir möchten auch nicht noch die nächsten 10 Generationen Schliepers verschulden oder irgendwie dahin bringen, dass die Firma weiterführen müssen. Und ich glaube, das war auch richtig, weil Julia und ich sind auch beide keine Konzerngeschäftsführer. Ich mag es gerne so, meine 3 Standorte, meine 70 Leute, es hätte ein bisschen mehr sein können, aber und das ist ja auch kein organisches Wachstum, sondern du packst dann 4 Händler zusammen und das auf einen Schlag. Und
du nimmst da jetzt schon was vor,
ja.
Vorweg.
Ja, entschuldige.
Ja, durch Akquisition, ja. Ja, schnell nochmal die Leute, die Zuhörer da mitnehmen. Wie ist es zudem beim Schluss ja dieses Wachsen und das dann plötzlich, und erklär mal, wie es dann zu S&L Connect gekommen ist.
Genau. Also
weil das ist ja auch nicht auf dem Schlag 4, das waren erstmal 3.
Genau, das waren erstmal 3 und ein Jahr später dann der 4. Genau.
Darf ich noch eine Frage vorstellen? Bitte. Den Investor, Zenvis, wie seid ihr denn
da zu kommt, ja, genau, das wollte ich, genau,
dazu, ist ja in dem Zusammenhang
genau mit das S&L. Wollte ich jetzt gerade sagen. Also ich habe dann bei John Deere mitgeteilt, dass Julia und ich uns entschieden haben, nicht der Dealer of Tomorrow zu werden, sondern das zu verkaufen. Und ich hatte in dem Moment auch das Gefühl, ich wollte wieder zurück nach Soest, irgendwie, weiß ich auch nicht. Und es war dann auf jeden Fall so, dass wir 4 Händler, die wir eben ja dann...
War ihr da schon zu dem Zeitpunkt in Verhandlungen untereinander?
Nein. Okay. Es war aber eben so, dass John Deere uns angeboten hatte, als Schlieper eben der treibende Händler oder der übrig bleiben sollte, zu sein. Und ich habe dann gesagt,
also ihr solltet ins Lead
gehen. Genau, wir möchten es nicht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, die Händler haben sich dann zusammengesetzt und wir haben dann darüber gesprochen. Und da kam auch relativ schnell die Idee, weil ich meine, Bartling, wissen wir wissen ja, welche Händler es sind.
Ja, aber also
Bartling und LVD und Porst und Schlieper saßen
LVD halt zusammen. LVD ist Landtechnikvertrieb Deugen.
Ganz genau, genau.
Das ist auch Familie
Lindner.
Das waren alles Familienbetriebe.
Genau, Familie Lindner, genau, alles Familienbetriebe. Und wir hatten dann relativ schnell, dass wir uns einfach einen fremden Dritten suchen, der uns quasi alle kauft. Und haben das dann mit John Deere besprochen und die haben dann eben gesagt, weil wir haben gesagt, könnt ihr uns einen Investor suchen, weil sollen wir jetzt losgehen und dann irgendjemanden verkaufen, das wollten wir auch nicht. Wir wollten das natürlich dann irgendwo auch in guten Händen wissen oder jemand, der Ahnung von unserer Branche hat. Und die sind dann irgendwann mit Senwes um die Ecke gekommen.
Auch dazu, wer steckt dahinter? Das ist ein südafrikanisches...
Senwes ist ein südafrikanisches Agrarunternehmen. Ich glaube, die haben 35, also sind da auch Aktien...
Börsennotiertes Unternehmen?
Ja, aber eben so ein kleiner Aktien, nicht so was Offizielles wie hier bei uns, sondern irgendwas... kann ich jetzt auch, die sind auch riesige Struktur, die machen alles, die sind, ich habe sie immer so ein bisschen als die südafrikanische BayWa bezeichnet, so ein bisschen, weil sie eben auch, genau, die machen wirklich alles, genau, also die haben aber auch Autohäuser, ihre eigene Versicherung, Finanzunternehmen und verkaufen Rosinen und Schafsfell und ne, also wirklich alles und sind eben aber auch John Deere Händler in Südafrika und wollten...
Sind die der Importeur oder nur Händler?
Die sind Händler, weil da gibt es auch mehrere. Mhm. Und wollten gerne aus Südafrika sich erweitern, weil Südafrika ist eben, der Markt ist voll. Und haben dann überlegt, nach Europa zu gehen. Und so, jetzt hatten wir Corona. Das heißt, wir konnten uns also nie treffen, sondern, weil das war ja dann 2020, dass die Verhandlungen losgingen. Und wir konnten also erstmal eigentlich nur alles über Video machen. Und die Südafrikaner sind eigentlich sehr, die haben so eine sehr, wie soll ich sagen, holländische Mentalität. Ne? Alles sehr hemdsärmlich, also ganz entspannt. Auch die oberste Führungsriege da war immer alles ganz locker. Und das hat gut gepasst. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, das zu machen, aber eben nur drei. Und dann hat Senwes eben die Schlieper für Landmaschinen GmbH im Share Deal gekauft. Und Bartling und LVD wurden dann quasi als Asset Deals integriert.
Jetzt erklär die Zuhörer schnell, was dahinter
ist. Also Share Deal ist, dass man wirklich die ganze rechtliche Hülle kauft und beim Asset Deal werden nur die Vermögenswertgegenstände gekauft. Also da wurde dann wirklich gesagt, okay, wir kaufen die Gebäude, die Grundstücke, wir kaufen die Maschinen.
Die Maschinenbestände,
kaufen das ganze Inventar, genau, die ganzen ET-Bestände und alles, was dazu
gehört. Die Werte.
Und bei uns wurde eben...
Der Firmenmantel, alles.
Genau.
Ja, aber auch inklusive aller Bestände.
Natürlich, der Gebäude. Die haben nicht nur quasi die rechtliche Hülle gekauft, sondern natürlich auch mit allem, ne? Mit Gebäude, Grundstücke und mit allem Inventar und Maschinenbeständen.
Und deine Rolle, das hört man vielleicht den Zuhörern auch erklären, du hast ja da eine besondere, im Gegensatz zu deiner Cousine,
genau.
Hast du noch eine aktive Rolle, also ab da genau. Übernommen.
Also es war schon so, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich John Deere mitgeteilt habe, dass wir verkaufen wollen und dass ich eigentlich auch dann gerne wieder zurück nach Hause gehen würde. Und da kam schon, ja, aber könnten Sie sich das nicht vorstellen, als Geschäftsführerin zu bleiben? Und also die wollten schon gerne, dass ich die geschäftsführende Person werde
also in die diesen neuen Programm. Also und keinem von den anderen und auch nicht, dass jemand aus Südafrika darauf kommt, sondern die haben
genau.
Das. Also das ist eine bewusste Entscheidung, also durchaus für die Zuhörer, sagen wir wieder Männer, Frauen, da
ja.
hätte es ja noch in den anderen Familien
na, da gab's auch was ja, gegeben. Da gab es ja Geschäftsführer.
Ja, nein, ich sage genau, ja, da gab es ja auch
Geschäftsführer.
Genau. Also ist das jetzt mal wieder die starke Frau?
Also ich meine, gut, bei Lindner war es so, dass natürlich die Familie Lindner auch sich überlegt hat, wir sind jetzt in einem Alter, wo wir uns auch vorstellen können, einfach in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Aber die hatten aber die hatten natürlich auch Kinder. Ne, der Kind und Schwiegerkind quasi und die wollten auch im Unternehmen verbleiben. Aber es war von Anfang an so, dass wir da auch drüber gesprochen haben, weil was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass man offen über Dinge redet. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich hier Geschäftsführerin werde, dann werde ich hier alleine Geschäftsführerin. Ich will hier kein, wir nehmen von dem noch und dem noch, weil ich einfach der Meinung bin, zwei ehemalige Alpha-Tiere werden sich nie verstehen. Ich bin null machtaffin. Also das möchte ich ganz klar vorausstellen. Ich bin null machtaffin. Aber ich habe einfach zu oft gesehen, dass dass zwei Alpha-Tiere, die dann meinen, oh, das wird alles total super. Ja, ich habe gesagt, wir sind hier nicht auf dem Ponyhof, sondern wir reden hier über das Business. Und ich sage, entweder werde ich alleine Geschäftsführerin oder ich steige aus dem Unternehmen aus. Und das sage ich völlig ohne Emotionen, sondern ganz klar, weil ich das einfach, das wird nicht funktionieren.
Aber da hast du eine schöne Steilvorlage geliefert. Deine Händler, die sind ja alle sehr unterschiedlich gewesen, die Firmen, die du integriert hast. Wie hast du das denn geschafft, diese Alpha-Tiere hinter dich zu bringen, dass sie dir am Ende gefolgt sind, dass diese Fusion überhaupt stattfinden kann, dass das neue Konstrukt SL Connect überhaupt ins Leben gerufen werden konnte.
Aber mit Alpha-Tieren meinst du jetzt die ehemaligen Geschäftsführer? Die sind ja raus. Also wir hatten ja bei LVD, die Familie Lindner ist ja ausgeschieden. Der Richard hat von Anfang an gesagt, der Schwiegersohn von, genau, der hat von Anfang an gesagt, also ich mache jetzt die Verkaufsleitung und ich möchte gerne die Verkaufsleitung weitermachen.
Hat er auch gemacht.
Genau, ich kann mir gut vorstellen, mit Ricarda zu arbeiten. Bartling ist ja wieder zurück nach Hause gegangen. Und
Horst war ja noch gar nicht dabei. Der hat noch ein Unternehmen in den alten Bundesländern.
Genau. Ja. Das heißt also, ich hatte es gar nicht mit irgendwelchen Alpha-Tieren zu tun, sondern die sind ja einfach alle ausgeschieden. Wir haben jetzt nicht gesagt, jeder kriegt noch irgendwie einen Posten oder so, sondern das hat schon gut funktioniert.
Gab es so eine Diskussion am Anfang mal?
Ja, klar gab es solche
Diskussionen. Bis sich das so zurechtrüttelt, oder?
Genau, definitiv. Aber ich denke, das bringt einfach nichts, weil ihr müsst euch auch immer überlegen, die Unternehmen sind so weit auseinander. Und wenn du jetzt sagst, okay, sagen wir jetzt mal, Christian Bartling bleibt in Hohensefeld am Standort und wird Verkaufsleiter oder whatsoever, der wird immer der Chef bleiben für die Leute da am Standort. Das funktioniert nicht. Das war genau wie bei unseren Vätern. Wir haben gesagt, ich kann noch so Geschäftsführerin und Inhaberin sein. Wenn mein Vater auf den Hof kommt und sagt, die Trecker werden jetzt von links nach rechts geräumt, dann fragen die gar nicht, dann fangen die an, weil das ist der Chef und das bleibt immer der Chef. Und so habe ich das eben bei diesem Merger auch gesehen. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen war es eigentlich gut, dass die alle sich ihrer Wege streunten und die Positionen so verteilt waren. Es war halt einfach super schwierig. Und das muss ich sagen, bin ich auch vielleicht etwas zu naiv angegangen, diese unterschiedlichen Unternehmenskulturen, die da waren, zu bewerten. Weil ich hatte ja meine Unternehmenskultur und habe natürlich gedacht, bei den anderen läuft das auch so und habe gar nicht daran gedacht, dass die zum Teil eine ganz anderen Führungsstil, ganz andere Philosophie und so haben. Und das
ja, was war? Erzähl mal da so mach's mal ein bisschen plastisch.
Ich habe zum Beispiel die Mitarbeiter sind natürlich erstmal alle völlig verunsichert. Und was passiert denn jetzt? Und keine Ahnung. So, und jetzt komme ich und ich muss natürlich dann die Heilsbringerin sein, weil man ist natürlich als Geschäftsführerin immer die Problemlöserin. So, und ich habe natürlich in meiner Art habe ich dann gesagt, es bleibt erstmal alles so, wie es ist. Habe aber gar nicht bedacht, dass es natürlich auch Standorte gab, die sehr geschäftsführergetrieben geführt wurden. Das heißt, der Chef war jeden Tag da, der Chef hat alle Entscheidungen getroffen, der Chef wurde für jeden Scheiß gefragt und ich habe gesagt, es bleibt alles so, wie es ist. Das hieße aber natürlich im Umkehrschluss, dass ich auch jeden Tag da hätte hinfahren müssen und für jede Entscheidung und alles hätte gerade stehen müssen und eine Antwort liefern müssen. Aber das war ich ja gar nicht. Also, das
wäre ja auch gar nicht gegangen.
Aber das ist halt echt...
Ich würde sagen, das ist der größte Unterschied gewesen von vorher zu der Fusion?
Das war schon krass. Ich meine, ihr müsst euch auch überlegen, wir hatten alle unterschiedliche Buchhaltungssysteme, CRM-Systeme, irgendwelche
ERP-Systeme.
Ja, also wir haben, glaube ich, mit neun Systemen gearbeitet, bis wir da was gefunden haben, dass wir die Buchhaltung zusammen führen konnten. Und das war, also da habe ich heute noch Albträume von.
Das gerade wie lange ist das? Ich bin jetzt gerade mal überlegen. Ab wann war es denn offiziell? Das war, glaube ich, der 1. Juli?
Ja, 22, genau.
Der 1. Juli 22. Und wie lange hat es dann gedauert, bis sich das rechtrütteln mit Systemen und so weiter? Das hat bestimmt schon über ein Jahr gedauert, oder?
Also wir haben ja vorher schon angefangen, das ERP-System, das wir von Tracer, dass wir das einführen wollen, das haben wir ja schon lange vorher vorbereitet.
Aber bei Schlipper.
Ja, das haben wir bei Schlieper schon angefangen, aber es war auch im Zuge, dass wir jetzt einen großen Merger machen, war das klar, dass wir relativ zügig ein System brauchen.
Ganz schnell keine
Datensilos, produzieren.
Genau, aber es ist dann natürlich auch wieder, jetzt arbeitest du mit einem großen Konzern und da musst du einen Businessplan schreiben und da muss das alles möglichst wenig kosten und ja, und dann wurde erstmal das Nötigste gemacht und da war ich dann auch irgendwann raus. Das Projekt lief dann, aber ich sag mal, so ein ERP-System mit drei Firmen, das ist natürlich
nicht sieben Standorte. Aber der vierte, Horst ist ja nochmal über ein Jahr später, also genau. Das war 22.
Genau. Wann
ist Horst als vierter dazu gekommen? Horst ist
1. August 23 dazu gekommen.
Also noch 13 Monate später.
Ja, genau.
14 Monate später.
Nochmal zuvor, also als ihr seid 22 dann gestartet, als SL Connect und die Zeit S&L Connect, ja. Die Zeit davor, wie lange hat das gedauert? Der ganze Prozess?
Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen, also wir haben 2020 haben wir angefangen zu verhandeln, aber okay. Das war natürlich auch. Das war auch
2 Jahre dann.
Ja, aber ihr müsst jetzt nochmal, wir hatten Corona, wir konnten uns nicht sehen, also, ne, und du kannst auch nicht deine Firma oder drei Firmen über ein Videotelefonat.
Nee, das stimmt.
Nee, aber deswegen hat sich das alles
Zeit, so ein bisschen... Ist ja super interessant, das mal zu hören. Mhm. Weil, ich sag mal, das weiß auch jeder. Wir erleben das ja auch. Es gibt ja im Moment viele Händler, die suchen einen Käufer, eine Unternehmensnachfolge. Und wie lange dauert das denn, bis man so ein Unternehmen so weit erfasst hat? Wie kann man es verkaufen? Welches Verfahren wendet man? Also von daher ist das ein wertvoller Hinweis. Mal für dich persönlich, was war die größte Lernkurve in diesem Zusammenschluss, in diesem Verkauf, sag mal, strategisch oder menschlich?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich darauf zurückblicke, dann denke ich mir, wir hätten noch ganz andere Projekte schon lange vorher anschieben müssen. Also du brauchst eigentlich für so einen Merger, wo du drei oder vier Händler zusammenpackst, brauchst du einen eigenen Projektleiter. Was da an administrativen Scheiß auf dich zukommt, Neuanmeldung von Filialen, du musst die ganzen Filialen alle neu anmelden. Ich musste für rote Kennzeichen, die der Geschäftsführer selber abholen muss, bin ich durch ganz Sachsen gefahren zu irgendwelchen Kfz-Straßenverkehrsämtern, weil ich da persönlich auftreten musste und musste das rote Kennzeichen in Empfang nehmen. Also du brauchst wirklich jemanden, der diesen ganzen bürokratischen Kram abarbeitet. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Und die Mitarbeiter noch mal ganz anders mitnehmen. Also man braucht eigentlich einen Berater, also einen Projektleiter, der wirklich das Projekt von A bis Z mal durchdekliniert und sagt, so, das sind die unterschiedlichen Phasen, das müssen wir machen, das ist jetzt wichtig, das ist dann wichtig, das ist dann wichtig. Und in diesem ganzen Prozess einfach die Mitarbeiter anders noch mal mitnehmen, wirklich dieses jemanden zu haben, der in die Filialen geht, mit den Leuten spricht. Was sind eure Probleme? Wovor habt ihr Angst? Was brauchen wir als nächstes? Was ist euch wichtig? Wie möchtet ihr was machen? Was, bla, egal was. Alle Sorgen und Nöte aufnimmt, damit die sich einfach mitgenommen und abgeholt fühlen. Weil eine Person alleine kann das nicht leisten. Und das Management-Team, was dann da steht, die haben auch ganz andere Sorgen. Die müssen ihre Abteilungen sortieren und, ja.
Die Frage wollte ich jetzt eigentlich die ganze Zeit schon stellen. Ja. Also, hast du für dich eine, oder auch die anderen drei, habt ihr für euch unter dem, sag jetzt mal auch unter dem Druck von John Deere, keinen Weg mehr gesehen oder was das, oder siehst du, dass der klassische mittelständische A-Händler, dass der keinen Platz mehr hat in der Landtechnik? Und würdest du es generell sagen? Bei John Deere ist ja im Blick auf The Deal of Tomorrow, die haben es ja ganz offen seit zwei Jahrzehnten kommunizieren. Siehst du das generell, die so mittelständische Familien?
Ich sehe das überhaupt nicht so. Nee? Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mich heute fragst oder wenn du mich das ganze letzte Jahr gefragt hättest, was wünschst du dir, dann würde ich dir also aus der Hüfte geschossen sofort sagen, ich will meine drei Standorte zurück.
Okay.
Ich möchte gerne wieder meine 25 Millionen Umsatz machen. Und ich möchte daran arbeiten, dass zum Beispiel wie mit sowas mit einer Landakademie oder so, das erfolgreich machen. Weil wenn du so eine Größe, hätte ja ein bisschen größer sein können, von mir aus bis 100 Mitarbeiter und noch zwei Standorte mehr oder so, alles gut. Aber
S&L ist irgendwo nochmals doppelt, 200, über 200 Mitarbeiter? Oder?
250.
Und 10 Standorte.
Und 10 Standorte, genau.
Ja, also okay. Also nochmal die Dimension, ja.
Da muss man ja auch sagen, ne? Also in meiner Erfahrung, in der Retro-Perspektive, wenn ich wenn ich Händler betreut habe bei Echo oder auch in meiner Zeit bei John Deere, da war das immer so, da waren die Händler ja nicht so groß. Und ich sag mal, du brauchst ja immer für die richtige Unternehmensgröße die richtigen Leute. Man unterschätzt
das. Das sind mehr, nicht die, meistens nicht die
das,
gleichen.
Ja? Was das bedeutet. Ja,
genau.
Das sind führst die, du, genau. Führst du an einem Standort, also ich sag mal, du hast jetzt 70 Leute gehabt, das sind um und bei 20, 25 je Standort. Und da hast du deinen Niederlassungsleiter, der kriegt das gut hin. Aber wenn die Geschäftsführung von 70 Leuten im Prinzip sich mehr als verdreifacht, da brauchst du schon wirklich enorme Fähigkeiten.
Genau.
Mit den neuen
Prozessen. Andere Fähigkeiten würde ich überlegen. Oder ist es, ja, würdest du sagen, andere Fähigkeiten?
Andere, genau. Andere, also, genau. Und das ist genau der Punkt. Du hast plötzlich ein ganz anderes Organigramm, genau, mit ganz anderen Aufgaben. Und du kannst
andere nicht sagen, Strukturen, oder?
Und du kannst nicht sagen, so, ich habe jetzt hier 70 Mitarbeiter und 70 Mitarbeiter und 100 Mitarbeiter und die packe ich alle zusammen und aus denen setze ich jetzt einfach Leute im Organigramm weiter nach oben oder wie auch immer. Das funktioniert nicht, weil diese Leute gar nicht die Qualifikation haben. Und das meine ich jetzt nicht wertend.
Ne? Ja, aber das ist, aber so,
ist Tatsache. Es ist ja ganz oft so, dass wir eben Führungskräfte haben in Positionen, wo die gar nicht hingehören, weil die gar nicht führen können. Also in Deutschland wird ja immer noch ganz oft fachlich nach oben befördert.
Genau,
ja?
Genau.
Was ja totaler Quatsch ist. Ich sage ja immer, führst du schon oder fachsimpelst du noch? Weil es bringt mir nichts, wenn der Werkstattmeister die Klima reparieren kann, sondern der muss das Geld verdienen im Büro. Der muss seine Werkstatt führen, der muss mit Mitarbeitern können.
Genau.
Und das wird immer völlig vernachlässigt, zu fragen. Klar denken die Leute immer, oh ja, ich will jetzt Führungskraft werden, verdiene ich mehr Geld, da habe ich Verantwortung. Aber überlegt euch mal, gerade im Verkauf. Ich habe mal einem Verkäufer gesagt, du wirst bei mir niemals Verkaufsleiter. Warum nicht? Da habe ich gesagt, weil du das gar nicht machen willst, was ein Verkaufsleiter macht. Du hast jetzt schon keinen Bock auf solche Aufgaben. Verkaufsleiter macht nur Organisation, Administration, Planung, Steuerung. Da hast du gar keine Lust zu. Du bist mein bestes Pferd hier im Stall, du gehst da raus und verkaufst die Dinger. Du willst gar kein Verkaufsleiter sein. Und das wird eben immer völlig unterschätzt. Und das ist dann, wenn man so das Unternehmen so aufbläst, deswegen hat man noch lange nicht die richtigen Leute an der richtigen Stelle. Man braucht wirklich da ganz andere Leute, weil es geht jetzt plötzlich um ganz andere Sachen im Verkauf, im Aftersale. Da müssen Leute mit einem anderen Mindset sitzen.
Da wird doch mehr Geld gedreht. Ne? Wie groß wart ihr hinterher? Ja.
Meinst du jetzt umsatztechnisch?
Ja,
wir sind schon... dann nachher knapp an die 100 Millionen rangekommen.
Ja. Ricarda, weil die Zeit rast so dahin. Kommen wir mal zu dem Punkt. Mhm. Du hast dich neu orientiert, Ausstieg.
Genau.
Was waren da deine, letztlich, was steckt dahinter? Weil das ist jetzt auch schon wieder, du bist raus.
Genau, also das
Jahr.
Ist, ja. Also sagen wir mal so, es ist dann tatsächlich so gewesen, dass ich gemerkt habe, es funktioniert einfach nicht. Es war gar nicht, es wurde mir immer ein bisschen gesagt, naja, ich käme mit den großen Strukturen nicht klar. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt mein Problem, auch wenn ich sie nicht mag, aber ich kam schon damit klar, sondern ich bin mit der Struktur Südafrika, Deutschland nicht klargekommen, weil ich nicht verstanden habe, wer sagt hier jetzt eigentlich wem was? Nochmal, ich bin nicht machtaffin, aber ich habe schon gerne klare Ansagen.
Das heißt, es gibt hier auch ganz klare Vorgaben. Also ich glaube, das habe ich auch schon mal das ein oder andere Mal aus zwischen den Zeilen bei dir gehört, weil du warst als Geschäftsführerin, GmbH-Geschäftsführerin, es gibt ganz strikte Vorgaben im deutschen
Recht vertreten.
Genau. Also, und ich glaube, da hat die Kultur mit Südafrika, glaube ich, hat da öfter mal Sand ins Getriebe gebracht,
genau,
oder?
Ja, das ist einfach so. Du kannst nicht, es gibt ja diesen schönen Spruch von dem Unternehmer Otto hier, Otto das Versandhaus, der hat mal gesagt, ich bin in Frankreich erfolgreich geworden, als ich verstanden habe, dass die meine deutschen Witze nicht verstehen. Und das ist für mich genau so ein Punkt, du kannst nicht Südafrika nach Deutschland kopieren. Das funktioniert einfach nicht. Wir haben ganz andere...
Rechtliche Rahmenbedingungen,
ja,
oder?
Absolut. Mhm. Und ich hatte ja dann einen Vorgesetzten und dann gab es eben noch darüber welche. Und das war immer so, ja, du bist die Chefin, wir machen das genauso, wie du sagst. Und dann habe ich was gesagt.
Was ging
und dann wurde passiert. Das natürlich nicht gemacht. Und, oder, ja, aber das können wir so nicht machen. Ja, aber das wollte ich, aber das war das Einzige, was ich ändern wollte. Ja, ne? Und dann diese Sprachbarriere. Die sprachen ja alle nur Englisch und es hieß immer, wir sprechen auf jeden Fall Deutsch. Es kamen dann ja auch zwei aus Südafrika zu uns, die sprachen aber nur Englisch und ihr müsst euch überlegen, die Leute, die gearbeitet haben.
Du hast
dann
das, also oder unter dir oder neben dir eine kaufmännische
Leiterin quasi gehabt, eine Finanzchefin quasi gehabt Und ich glaube, die spricht bis heute noch nur Englisch. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil man versteht sich ja manchmal im Deutschen schon nicht. Also man kann ja im Deutschen, wenn beide Deutsch sprechen, aneinander vorbeireden. Aber wenn du natürlich Englisch redest und ich habe gedacht, ich bin hier nur noch die Dolmetscherin, weil ich versucht habe, zwischen zwei Leuten zu vermitteln, die eigentlich das beide Gleiche wollten. Nur der eine sprach Deutsch, der andere Englisch.
Und wenn der Sender- und Empfängermodus nicht funktioniert, das ist nicht gut.
Und es war eben auch, ich bin als Geschäftsführerin dafür zuständig, das Geschäft zu führen. Die Gesellschafter sind die Gesellschafter. Und es gab klare Absprachen in der Delegation of Authority, wo drin stand, was ich entscheiden darf und was die entscheiden. Und das ist auch klar. Also zum Beispiel durfte ich jetzt keine Filiale einfach irgendwo bauen. Logisch, ja. Kann ich absolut nachvollziehen, dass ich das nicht alleine entscheiden durfte. Aber ich hatte halt einfach das Gefühl irgendwann, ich darf hier gar nichts entscheiden. Es wird alles aus Südafrika entschieden und nicht nur die Chefs, sondern auch die Leute, die da arbeiten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich denke, dann sollten wir überlegen, ob wir uns trennen. Und das wurde auch sofort bejaht, weil ich glaube, die wollten eigentlich einen besseren Verkaufsleiter in dieser Geschäftsführerposition. Und das war letztes Jahr im März. Letztes Jahr im März, genau.
24.
Genau, da hatten wir eine Vorstandssitzung und da habe ich dann gesagt, das geht so nicht mehr. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich glaube, ich habe jetzt gerade meinen Job aufgegeben. Und da hat er gesagt, na Gott sei Dank, endlich. Weil es einfach wirklich sehr, sehr stressig war, das alles zusammenzuhalten und immer in diesem Spannungsfeld zwischen, was darf ich jetzt... Weil klar, die Mitarbeiter erwarten immer, dass du Entscheidungen triffst und wenn du immer wieder nach oben fragen musst... Und
ja, also der Unterschied vielleicht, das hast du gar nicht angesprochen. Zuerst war es deins. Du hast genau. für dich entschieden.
Genau.
Dann hast du verkauft, warst immer noch in dem Unternehmen und also im Grunde hast du in deinem Kompetenzbereich oder Verantwortungsbereich hast dann ziemlich einen Rückschritt gemacht, oder?
Absolut.
Deswegen nehme ich jetzt gerade dein Wort.
Ja, oder? Absolut. Und das hatte ich eigentlich nicht so erwartet. Also ich habe da kein Problem mit. Und es war ja zum Teil auch so ein bisschen
Dass man... Du hattest schon ein Problem damit.
Ja, ja, aber nur, weil ich so extrem keine Anweisung gekriegt habe, was machen wir jetzt, wie?
Aber wie sollen sie dir das geben? Ich glaube, am Ende ist es so, du hast das Ding jetzt zu dem formiert, was sie wollten. Auch noch mit der Integration von Post. Dann hast du die EDV angeglichen, die Systeme. Und dann,
ist ja richtig
dann,
viel passiert
dann,
ja auch.
In der Zeit hast du ja ganz, ganz viel gemacht. Und dann läuft das. Und dann ist es manchmal so, dann wird der Schalter umgelegt und dann sagen jetzt, das geht jetzt. Und jetzt brauchen wir den Integrator, der das im Prinzip kreiert hat, der es umgesetzt hat. Dann machen wir es ohne ihn weiter.
Das heißt, ja. also wir können eine ganze Reihe von Fällen. Also
absolut, das habe ich auch schon gehört. Das habe ich auch schon gehört, dass ganz viele noch die Expertise mitnehmen wollen.
Du warst schon eine Integrationsfigur.
Ohne sie erst mal funktioniert. So,
ja, oder? Würdest du es nicht so sehen?
Bestimmt. Das kann ich jetzt für mich selber nicht so sagen, ob ich das wirklich so umgesetzt habe, weil ich eben an vielen Stellen das Gefühl hatte, ich komme jetzt nicht weiter und ich kann jetzt nicht das machen, was ich eigentlich machen wollen würde, damit es funktioniert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich da sehr viel im Kreis gedreht, aber immer versucht, auf alles einzugehen. Und das war dann eben auch sehr viel Mikromanagement, was ich ja gar nicht mag. Das ist ja gar nicht meins. Und trotzdem sollte ich sehr viele Entscheidungen treffen, wo ich gedacht habe, das ist überhaupt gar nicht mein Aufgabenbereich.
Und deswegen war es nicht deine Aufgabe da drin. Andere haben es vielleicht so.
Das
ist vielleicht ein unterschiedlicher Blickwinkel
absolut
auf die Sache.
Ja, du kannst ja Tempo rausnehmen. Ne? Du kannst ja mit Micromanagement unheimlich Tempo rausnehmen. Manchmal, wenn auch die Mittel knapp sind oder wenn gewisse Dinge unklar sind, kannst du ja auch mit Führung und Micromanagement auch stark Verwirrung stiften. Macht man ja in großen Konzernen auch ganz gerne mal. Neuer Lebensabschnitt beginnt
genau bei dir. Also da das muss jetzt am Schluss ja. noch, das wollen genau. wir noch am Schluss noch,
schon
noch
also eine noch
bringen. Was machst
oder
du
anders? Also, wie fühlt sich das an?
Also ich sag mal so, ich bin ja dann quasi im April ausgeschieden als Geschäftsführerin berufen worden, bin dann noch bis Juni im Betrieb genau. gewesen und bin aber noch bis September also es war angestellt theoretisch gewesen.
Genau dann 22, 23, 24 also im Grunde?
Zwei Jahre.
Zwei komplette Jahre.
Also bis im September genau. letzten Jahres raus, das heißt genau ein Jahr
jetzt. Genau ein Jahr jetzt, genau. Aber ich war schon seit Juli freigestellt, ja. 1. Juli. Und ich hatte mir auch vorgenommen, bis Ende des Jahres einfach mal gar nichts zu machen, weil ich habe wirklich auch gemerkt, dass meine Gesundheit stark gelitten hat. Und Norm hat dann als mein persönlicher Physiotherapeut immer gesagt, entspann dich mal, sagt man einem Unternehmer, entspann dich mal. Dann habe ich gesagt, wie geht das? Wie macht man, wie entspanne ich mich denn? Dann habe ich angefangen, ich bin dann walken gegangen in den Wald, Kopf aus, Wald an. Aber ich merkte immer, oh, Schlieper, Senves, alles. Aber es hat schon auch was gebracht, sich die Seele frei zu walken. Also habe ich erstmal nichts gemacht.
Mit Hund, das muss man ablegen. Mit Hundetherapie.
Genau, das auch. Und ich habe dann aber auch schon beschlossen im September letzten Jahres, dass ich irgendeine Weiterbildung machen wollte. Und alle haben zu mir gesagt, ja, du musst unbedingt irgendwie hier Coach werden oder Trainer oder sowas. Du kannst reden, du kannst Leute mitnehmen, du kannst was vermitteln. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, ach ja, da
hast du eine gemacht, oder?
Ja, ich habe eine gemacht. Ich habe dann im Januar angefangen, eine Ausbildung in Berlin zur Business-Trainerin zu machen. Die ist jetzt im September fertig. Also wir haben jetzt diesen Monat unseren Abschluss. Und das waren unterschiedliche Module. Das hat super viel Spaß gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt meins, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt selbstständig drin aufgehen als Trainerin. Aber das war schon auch cool, denke ich, so als Geschäftsführerin. Du lernst, wie man Workshop moderiert und all solche Dinge. Schon viel Handwerkszeug, wo ich sage, das kann ich, egal in welcher Position, das kann ich auf jeden Fall nutzen. Und und ansonsten habe ich mich mit dem Thema Franchise beschäftigt, weil ich dachte, ja, irgendwie will ich was machen. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sagt, also selbstständig könnte ich mich nie machen, weil alleine kann ich gar nicht. Ich brauche immer ein Team.
Ich brauche Leute.
Genau, das geht nicht. Genau. Also zu sagen, ich mache mich jetzt hier selbstständig alleine, da würde ich, glaube ich, verkümmern, zu Hause auf dem Sofa sitzen, Fernsehen und mich fragen, warum ruft mich keiner an und gibt mir Arbeit. Also das funktioniert nicht. Deswegen habe ich mich mit Franchise beschäftigt. Und dann kamen immer mal wieder so Projekte rein, wo ich als Berater fungieren sollte. Das hat sich leider immer alles verschoben. Also es hat mich auch ein bisschen angenervt und auch angezickt, dass sich das immer wieder verschoben hat aus organisatorischen Gründen. Aber das waren schon Sachen, wo ich gedacht habe, voll cool. Es gab zum Beispiel eine Fusion ausländisch mit Deutsch, die gesagt haben, wir haben das bei dir gesehen und wir möchten diese Fehler nicht wieder machen. Diese kulturellen, könntest du uns beraten, was muss man bedenken, wenn man in Deutschland irgendwie was macht. Solche Dinge. Ne? Und da habe ich auch schon eigentlich Bock drauf, auf sowas wie beratend unterwegs zu sein.
Und jetzt aus dem Ganzen, was wir jetzt gerade mal so ein bisschen so im Zeitraffer haben wir gerade ein paar etliche oder zwei Jahrzehnte von dir durchgemacht. Würdest du sagen, mit auch dem, was du hast, sagst, du hast jetzt gerade, du schließt jetzt da gerade ab, würdest du dich jetzt bereit für neue Taten sehen? Schon jetzt auch, du hast ja gesagt, du hast auch Monate noch gebraucht, bis du das andere, was ich ja absolut verstehen kann, das geht nicht mit Knipse und aus. Also du hast ja erstmal Monate gebraucht, um das nochmal zu verarbeiten. Würdest du dich jetzt wieder bereit finden zu neuen Taten?
Definitiv. Also ich habe schon. Mit 50 ist noch. Es ist schon langweilig manchmal zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da schon Lust. Also auf jeden Fall
habe ich Kinder sind groß, also du hast noch. Also
genau, auf jeden Fall. Also nein, ich bin überhaupt nicht. Und auch dieses, du brauchst ja nicht mehr arbeiten.
Genau, eigentlich reicht es nicht. Ja.
Erstens, woher jetzt wisst ihr das? Zweitens, woher weiß ich denn überhaupt, ob welches Geld reicht bis zum Lebensende? Ich weiß ja nicht mal, wie alt ich werde. Also immer dieses, du brauchst doch nie wieder arbeiten. Und ich möchte auch arbeiten.
Ja, das ist doch jetzt
entscheidend. Ich möchte auch arbeiten, weil ich glaube, ich habe schon auch viel Expertise, ich habe viel Erfahrung. Ich bin immer schon jemand gewesen, der Leute mitnehmen kann. Ich rede auch gerne, das ist eines meiner größten Stärken und Schwächen.
Du hast mir gerade wieder eine Steilvorlage geliefert.
Für?
Dann lass mal, du willst was machen, lass mich mal die Frage stellen, was würdest du denn anderen John Deere A-Händlern empfehlen? Also in dieser Zeit, wir sind in Zeiten großer Transformation. Dieter hatte vorhin die Frage gestellt, haben kleinere Händler überhaupt heute noch die Berechtigung? Und du hast es ja bejaht, sagst auf jeden Fall, du würdest dir die drei Standorte zurückwünschen.
Ja.
Das heißt, was würdest du denn John Deere A-Händlern, die vielleicht auch unter großem Veränderungsdruck stehen oder mit Umbrüchen konfrontiert sind, was könntest du denen mitgeben?
Also ich will das mal so sagen. Man macht ja im Zuge eines von Merger und Acquisition macht man ja diese große, bekannte Due Diligence.
Immer, genau.
Ja, so. Machen das ist auch ganz wichtig. Ganz toll, anstrengend, wichtig. Da geht es ja ausschließlich um Zahlen. Und diese Due Diligence, die sollte man auch machen in Bezug auf alle anderen Themen, die nicht in einer Bilanz drin steht. Ne? Personal, Prozesse, Organisation, Strukturen, Organigramm, all diese Dinge, um zu sehen, okay, wo könnte es haken, dass man darauf vorbereitet ist. Und nicht am ersten Tag quasi zu den Neuen kommt und sagt, so, guten Tag, wir sind die Neuen, wie geht's und was machen wir denn jetzt? Sondern dass man wirklich, weil ich glaube, für Menschen in solchen Situationen, die haben ja immer Ängste. Auch wenn man selber denkt, die sind ja völlig unbegründet, ich brauche euch ja alle, haben die immer Ängste. Und ich glaube tatsächlich, dass es für Menschen ganz wichtig ist, sich an etwas festhalten zu können. Und manchmal ist es dann einfacher, man sagt so, friss oder stirb, hier ist die Struktur, Punkt. Auch wenn sie dir nicht gefällt, aber du hast eine. Und das ist viel, viel besser für jemanden, als wenn die immer so im freien Raum schweben und nicht wissen, wer sagt jetzt was, wer entscheidet was. Und
Rahmen ist immer gut.
Absolut.
Orientierung.
So, und das ist ganz wichtig. Und dafür braucht man aber eben Leute von extern. Weil ich glaube einfach, wenn jemand Gutes, es muss natürlich ein guter Berater sein, wenn der von extern kommt.
So wie von NITT.
Zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Nein, das muss man ja immer wieder erleben. Also, nein,
du weißt doch.
Wie du sagst, nein, wenn Berater, so pauschal einfach nur Berater, da bin ich ganz bei dir.
Das ist auch wie
treffen wir Beratungsgeschädigte. Also leider Gottes ist halt mal so, dass sich jeder Berater nennen darf.
Richtig, genau wie beim Coach. Jeder kann sich Coach nennen
so und du denkst... Das ist kein geschützter Begriff. Und deswegen gibt es da so viel, die eben tatsächlich nicht so gute Erfahrungen, also das und da musst du, und so ist auch mit dem Coach, genau, du hast die Beispiele gesagt, also wo du dann sagst, wenn du dies negativ, dort trotzdem nicht das Positive wegnehmen. Sprich, also du brauchst jemand, immer mal auch der von extern drauf schaut, genau was du sagst. Deswegen würde mich jetzt da auch nochmal, ich will die Frage noch ein bisschen erweitern, würdest du nach vorne gesehen, würdest du eher in Richtung Hersteller oder eher wieder in Richtung, sag ich jetzt mal, Fachhandelsbereich gehen wollen?
Also ich würde immer eher in den Handel gehen.
Okay.
Weil Hersteller ist mir auch alles, also das ist ja
alles also nicht, groß also, weil du könntest ja mit dem, so wie du denkst, und die von Strukturen, Prozessen, das, was jetzt immer wieder durchgekommen ist bei deinen ganzen Antworten.
Ja, aber ich möchte ja was verändern. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man zu einem Hersteller geht und die sitzen in so einem Konzern, da sitzt du dann auch wieder in irgendeinem Hamsterrad und machst den ganzen Tag irgendwas. Ich weiß nicht, ob man so die Entscheidungsgewalt hat. Und ich glaube nicht, dass ich... ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin ja, wie gesagt, nochmal, sage ich jetzt zum dritten Mal, ich bin nicht machtaffin. Aber ich brauche meine Freiheit, Dinge entscheiden zu können.
Und umsetzen können.
Genau, weil was ich hasse, ist, wenn ich eine Vision habe und einen Plan und ich habe alles, was dazugehört und sei es auch ein Businessplan und Zahlen, Daten, Fakten, alle auf dem Tisch und dann kommt jemand und sagt, nee, das geht doch nicht. Doch, und manchmal muss man Dinge auch machen, weil man sie machen muss und nicht, weil sie nachher, wenn ich 1 Euro investiere, 2 Euro wieder zurückbringen. Sondern das ist wie bei jedem Marketing. Also zum Beispiel eine Filiale zu bauen, das ist manchmal einfach ein notwendiges Übel, was aber dazu da ist, um die Kunden wieder einzufangen, neue Mitarbeiter zu generieren etc. pp., weil es einfach Sinn macht. Und da kann ich nicht vorher sagen, da muss ich aber jetzt erstmal ausrechnen, wie viel Euro mir das in den nächsten Jahren reinspielt. Es gibt einfach Dinge, die sind
unklar. Das ist eine Entscheidung, die muss man fällen.
Deswegen glaube ich nicht, dass ich beim Hersteller, ich weiß nicht, also ich glaube Hersteller sind ja diese ich weiß nicht, also nee, ich würde immer in den Handel, weil ich brauche einfach auch diesen Kontakt zu den Kunden. Ja, dieses, ich liebe das ja, mit Kunden zu streiten und mit Kunden zu diskutieren. Und,
Ricarda, ich glaube, wir könnten noch, also du hast so viel also, zu erzählen, aber irgendwo ist auch jede Sendung hat mal ein Ende. Und, das ist schon, also wie gesagt, es war eigentlich jetzt auch nochmal wirklich auch ein engagiertes Schlusswort jetzt gerade nochmal für dir. Deswegen verabschieden wir uns jetzt. Das war der Trekker Talk Podcast mit Ricarda Schlipper.
Vielen Dank.
Eine Macherin. Und herzlichen Dank für deine persönliche, weil es war ja mal jetzt eine Personality Story. Vielen Dank für deine persönlichen
Insights.
Ja, genau. Also das. Das war wirklich
die
auch
wenn wir noch nicht.
Nein, also manche schon, weil wir uns natürlich auch viele also schon lange kennen. Und von daher, den Podcast selber, den gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt, also über alle Plattformen. Und natürlich kann man die abrufen für, über die Homepage von New Ideas Think Tank. Vielen Dank nochmal, liebe Ricarda, und bleiben die Zuhörer, machen Sie es gut und bleiben Sie uns wohl gesonnen.
Ihr genau, Dieter Danzer und Ihr Führer.
Vielen Dank, Herr Ricarda.
Vielen lieben Dank.